Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid im Hörerfenster bei Radio X, bei der Greenpeace-Sendung. Wir haben unsere monatliche Sendung wieder mal. Heute wird es um ein Thema gehen, das wir vor kurzem schon mal in Ansätzen besprochen haben. Und zwar geht es um den Rückbau des Atomkraftwerks Biblister Blöcke A und B. Der Atomausstieg ist ja jetzt vollzogen, in Anführungszeichen. 2022 soll das letzte AKW vom Netz gehen. Dadurch ist natürlich das Thema Atomenergie, Atomkraftwerke mitnichten aus der Welt, auch wenn der Eindruck vermittelt werden soll. Die alles beherrschenden Themen der nächsten Jahre, vermutlich Jahrzehnte, werden sein die Endlagerstättensuche. Hierzu gibt es eine neu gegründete Kommission, die Kriterien erarbeiten soll unter Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Kriterien, die dann festlegen, welcher Standort geeignet sein soll für ein Endlager, wobei das auch wieder eine Wortglauberei ist, ein Endlager in dem Sinn, ob das zu realisieren ist, das ist sehr fragwürdig und zweifelhaft. Wie gesagt, heute geht es aktuell um den Rückbau der AKWs, was eben auch eines dieser Themen sein wird, die uns die nächste Zeit, die nächsten Jahre begleiten wird, Jahrzehnte auch sicherlich. Wir wollen heute mal genauer auf das Verfahren am Beispiel der Blöcke A und B vom Atomkraftwerk in Biblis das in Fokus nehmen. Zuständig für den Rückbau des AKWs ist der bisherige Betreiber, die RWE. Und zu dem Thema habe ich heute Gäste im Studio. Zunächst mal ist die Carol Suhl-Rombach von bei Biblis bei uns. Hallo, Carol.
Ja, hallo zusammen.
Und wir erwarten noch einen anderen Gast. Ich hoffe, er kommt noch, der Georg Dombrowe. Mal gucken, dass er es realisiert und schafft, hierher zu kommen. Er kommt extra aus Darmstadt hergefahren. Ja, also auch nach dem Abschalten der beiden Reaktorblöcke Biblis A und B gibt es durchaus Störfälle. Allein im August 2014 gingen drei Meldungen an das zuständige Umweltministerium in Wiesbaden. Die Meldungen betrafen hauptsächlich die Notstromaggregate. Die Meldungen enden dann immer mit der netten Formulierung, eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage waren damit nicht verbunden. Carol Suhl, wie ist denn da? Also nochmal ganz kurz, sag doch mal noch zwei, drei Sätze zu Bye-Bye Biblis, wer das ist und was ihr seid, weil ich nehme an, es werden nicht alle die vorletzte Sendung gehört haben, nur damit sie wissen, worum es bei euch geht.
Ja, vielen Dank. Also Bye-Bye Biblis, wir haben uns als Bürgerinitiative 2011 gegründet und haben später dann zusammen mit anderen Bürgerinitiativen einen Verein gegründet, Bye-Bye Biblis, Energiewende in der Region. Wir sind also überwiegend Menschen, die schon lange sich für den Atomausstieg engagieren und die sich entschlossen haben, jetzt noch stärker sich einzusetzen und sich einzubringen und eben die Energiewende tatsächlich voranzutreiben.
Ja, also nochmal ganz kurz, das, was ich gerade angedeutet hatte mit diesen Störfällen, nachdem die AKWs, die Blöcke abgeschaltet sind, dass immer wieder Störfälle auftreten, wissen das zu bewerten und was bedeutet das eigentlich für den Rückbau?
Ja, man kann natürlich oder man muss natürlich leider sagen, dass Atomkraft ausgesprochen gefährlich ist und das ist kein Restrisiko oder ein Risiko, sondern es ist eine permanente Gefahr, eine Ursache für Krebs und eine absolute, man kann sagen, Todestechnologie. Ist wirklich ganz stark zu verurteilende Technologie, die sowohl im Betrieb große Gefahren und gesundheitliche Beeinträchtigung und Krankheit und Krebs bedeutet, aber auch das abgeschaltete Atomkraftwerk oder die abgeschalteten Atomkraftwerke sind tickende Zeitbomben und sind eine ganz große Gefahr für die Bevölkerung. Und das Gleiche gilt auch für den Rückbau, gilt auch für die Lagerung der strahlenden Hinterlassenschaften. Also natürlich sind wir für den Rückbau, das ist ganz klar, aber man muss sich auch bewusst sein, dass der Rückbau mit ganz großen gesundheitlichen Gefahren oder Belastungen einhergeht.
Es gibt eine, die sogenannte Bensheimer Erklärung. Von wem wurde denn die verfasst? Was steht da drin? Gibt es da eine Vorgeschichte dazu oder wie kam es dazu?
Ja, die Bensheimer Erklärung wurde initiiert vom AKW, von AKW Ende Bergstraße. Wir bei Biblis gehören mit zu den Erstunterzeichnern. Und in der Bensheimer Erklärung ging es eben dazu, dass oder wesentlicher Bestandteil der Bensheimer Erklärung ist die Forderung nach der Bildung eines Beirates, einer unabhängigen Institution, die den Rückbau kritisch begleitet. Und wir haben dann, die Bensheimer Erklärung ist 2012 entstanden, Anfang 2012. Und wir haben dann im vergangenen Jahr nach den Landtagswahlen die Forderungen der Bensheimer Erklärung noch einmal durch einen Brief an die neu gewählten Landtagsabgeordneten unterstrichen. Wir, das heißt in dem Fall die südwestlichen Anti-Atom-Initiativen, die verschiedenen Gruppen, die es da gibt.
Da, zum Beispiel die AK Wende ist da wahrscheinlich dabei, die ja. Atomkraftende Darmstadt und.
Genau.
Okay.
Und also eine Vielzahl von Gruppen, auch der AKU Wiesbaden, in der wir nochmal nachdrücklich unterstreichen, dass eine echte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beim Rückbauverfahren notwendig ist. Denn die unglaublichen gesundheitlichen Risiken, die das Atomkraftwerk im Betrieb und Rückbau mit sich bringt, die betreffen ja das Leben und die Gesundheit der Leute, die da wohnen und arbeiten. Und dann kann man nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal was mit eurem Leben. Wir machen vielleicht euer Leben kaputt. Aber man riecht, hört, sieht und schmeckt das ja nicht. Also brauchen wir euch da ja auch nicht mit einzubeziehen. Und ihr könnt es uns ja nicht nachweisen. Dann machen wir einfach mal was. Diesem Ansatz stellen wir uns entgegen und fordern eine echte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Verfahren. Das heißt, dass ein begleitender Beirat eingerichtet werden muss, der aus Mitgliedern der Umweltverbände, der Bürgerinitiativen und unabhängigen Fachleuten zusammengesetzt ist.
Der soll dann zusammen mit dem AKW-Betreiber, RWE und der Politik an einem Tisch sitzen, der Beirat?
Der Beirat soll vor allen Dingen in der Lage sein, auf Augenhöhe zu diskutieren, also nicht nur gelegentlich mal Beschwichtigungen zu erfahren, sondern aktiv Fragen stellen können, mit finanziellen Mitteln ausgestattet sein, um eigene Gutachten herstellen zu lassen und eben auch ein Mitbestimmungs- und Vetorecht haben. Auf dieses Schreiben haben wir übrigens aus allen Fraktionen kann man sagen, Reaktionen erhalten, nur nicht von den Grünen.
Okay. Nur nochmal zur zeitlichen Einordnung kurz. Der Atomunfall oder die Atomkatastrophe in Fukushima, das war im März 2011. Daraufhin erfolgte eben die Abschaltung der ältesten Atomkraftwerke in Deutschland, unter anderem eben auch Biblis Block A und Block B. Es zieht sich ja jetzt schon eine Zeit lang hin, das sind jetzt ja 3,5 Jahre und so hat sich ja vor kurzem ergeben, dass es tatsächlich zu einem Rückbau kommen wird. Es war ja eine Zeit lang im Gespräch, die Blöcke einzuhüllen. Du hattest jetzt das mit dem Beirat gefordert, erklärt. Wie stehen denn die maßgeblichen Politiker etc. zu euren Forderungen? Unabhängig von jetzt, ob sie antworten oder nicht, wie ist es ja. Inhaltlich?
Inhaltlich, also was passiert ist, man hat öffentlichkeitswirksam gesagt, dass man die Bürger einbeziehen und einbinden möchte und hat dann verkündet, dass man ein Informationsforum bilden will. Das ist dann im Mai 2012 passiert. Mai 2014 passiert und dieses Informationsforum, dem gehören lediglich zwei Mitglieder von Bürgerinitiativen an, die mehr oder weniger überfallsartig denen gesagt wurde, naja, also ihr könnt jetzt da hier mit zuhören oder eben auch nicht. Und also es ist wieder einmal ein ganz starker Zeitdruck künstlich erzeugt worden. Und es ist so, dass nur die Informationen gegeben werden, die man geben will. Also es ist keine echte, tiefgreifende, umfassende Information. Es besteht derzeit nicht die Möglichkeit, aktiv zu fragen und zu hinterfragen. Und es ist natürlich überhaupt nicht vorgesehen, mitzureden und mitzubestimmen oder gar bei gesundheitsgefährdenden Maßnahmen und anderen Dingen, die einfach nicht richtig sind, ein Veto einzulegen. Das heißt, es ist hier überhaupt keine Bürgerbeteiligung. Man erfährt vielleicht ein bisschen mehr als das, was ohnehin schon in der Zeitung steht. Es ist eine...
Das ist dann auch der, oder worin besteht der grundlegende Unterschied zwischen dem Beirat und dem Informationsforum?
Der grundlegende Unterschied ist, dass eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nur dann Sinn macht, wenn es sich um eine echte Beteiligung auf Augenhöhe handelt. Es geht um Leben und Gesundheit der Menschen vor Ort und der Mitarbeiter vor Ort. Und daher muss eine tatsächliche, echte Mitbestimmung stattfinden und nicht nur die widerwillige gelegentliche Herausgabe von Informationen von untergeordneter Bedeutung.
Ja, was ich da jetzt dieser Tage gelesen habe, was ich besonders makaber fand, im Biblischer Wald wird jetzt intensiv nach Bomben gesucht, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden. Du rollst mit dem Augen, hast schon nichts davon gehört.
Nee, davon habe ich noch nicht gehört. Meine okay. Güte, das ist ja eine richtige Horrornachricht.
Ja, das ist jetzt, nachdem Biblis 40 Jahre oder länger in Betrieb war, Zweite Weltkrieg inzwischen auch 70 Jahre zu Ende ist, schon eine erstaunliche Meldung. Und wir haben jetzt unseren zweiten Studiogast hier, den Georg Dombrowe. Hallo Georg, hallo Schorsch, wie auch immer.
Ja, Schorsch ist okay, hallo.
Okay, du bist von der Atomkraft Ende in Darmstadt. Wir hatten jetzt zuvor über den Beirat gesprochen, Informationsforum. Und die Carol Sue wollte noch kurz was sagen dazu.
Nicht zum Informationsforum, okay. Sondern ich wollte noch kurz auf eine Veranstaltung hinweisen zwischendrin. Denn dieses Thema Atommüll, du hast es vorhin schon angesprochen, Otto, begleitet uns ja jetzt. Ja? Und da, ähnlich wie mit dem sogenannten Informationsgremium, ist es auch schon mit der sogenannten Atommüllkommission gelaufen. Und wie genau das gelaufen ist und was genau da im Hintergrund passiert, das kann Jochen Stey sehr gut erklären, der da immer als Zuhörer sich mit dazusetzt und auch einen Blog regelmäßig dazu schreibt. Jochen Stey kommt am 24. Oktober, das ist ein Freitag, zu uns nach Dreieich ins Bürgerhaus. Und ja, ich lade alle herzlich ein. 19 Uhr, 24.10. Das wird sicherlich eine sehr spannende Diskussion werden.
Ja, also der Jochen Stey, der ist von der Bürgerinitiative ausgestrahlt.de, die sehr intensiv den Prozess in Gorleben ja, mitbearbeitet haben, den Widerstand allen drum und dran. Gut, dann wollen wir jetzt uns mal wieder mit Biblis beschäftigen. Diese Atomendlagerkommission ist wird so eine unendliche Geschichte wie die Suche selber wahrscheinlich. Aber das ist jetzt nochmal eine Sendung extra wäre das. Wir wollen uns heute mit Biblis A und B beschäftigen. Georg Schorsch, der Rückbauleit wird es ja mal gerne bezeichnet. Ich bin jetzt bisher immer davon ausgegangen, dass das Ganze vollständig gemacht wird und auch ja, wirklich sicher, ja, stimmt es?
Naja, es ist weder vollständig noch sicher. Ich meine, gehen wir erstmal zu der Vollständigkeit. Es gab ja jetzt im Frühjahr die Offenlegung, wo man also Einwendungen erheben konnte gegen das, was hier als Maßnahmen beantragt ist. Und das, was einem sofort verblüfft dabei ist, es ist nur ein kleiner Schritt, den sie jetzt offengelegt haben. Und nur für diesen Schritt gibt es ein Einwendungsverfahren. Es wird noch einen zweiten Schritt geben, aber für diesen zweiten Schritt der Abbaumaßnahmen, wo eigentlich fast die, ja sagen wir mal, 80% des radioaktiven Inventars betroffen ist, dafür wollen sie dann keine öffentliche Beteiligung dabei haben. Das heißt also...
Aber die ist doch vorgeschrieben, oder nicht?
Ja, aber nur für den ersten Schritt.
Okay.
Das heißt, wenn man ein mehrstufiges Verfahren macht, dann braucht man die Öffentlichkeit nur zu hören für den ersten Schritt. Und alle anderen Schritte gehen dann über die Genehmigungsbehörde ohne öffentliche Beteiligung. Und das ist so der erste, ich sag jetzt mal einfach Hammer, der da so läuft. Wenn dann, was weiß ich, vielleicht in 5, 6 Jahren der nächste Schritt ansteht, denn so lange wird es wohl dauern, dann ist keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen, was sozusagen die Rechte der Leute, die in der Zeit zugezogen sind und so weiter, veränderte Maßnahmenkataloge, die man vielleicht bis dorthin entworfen hat, wir hoffen es ja, die können alle nicht mehr öffentlich kontrolliert und mit Beteiligung hier von uns wahrgenommen werden. Das ist so das erste Problem. Wenn man also jetzt dann mal die Unterlagen selbst anguckt, dann ist das unheimlich schwammig formuliert alles. Das sind eher Absichtserklärungen, wo nicht genau drinsteht, wie baue ich zurück. Das heißt, wir wollen das und das zurückbauen, aber es steht nicht genau drin, wie baue ich jetzt zurück. Und das ist natürlich schwierig, hier irgendwo Einwendungen dagegen vorzubringen, wenn die Maßnahme eigentlich gar nicht konkret benannt ist. Und deshalb ein Rückbau leid, weil die bauen zurück. Wir wissen auch, dass sie zurückbauen, aber wir können gar nicht kontrollieren, wie sie zurückbauen.
Vielleicht das wäre ja jetzt wieder etwas, ja.
Vielleicht ein konkretes Beispiel, wo das ein bisschen klarer wird. Wichtig in einem Atomkraftwerk ist ja das radioaktive Inventar, wie wir das nennen, heißt also, wie viele Stoffe mit welcher Intensität sind bestrahlt und was ist da eigentlich drin, was hier irgendwo rückgebaut werden muss, was gefährlich ist. Ja? Und wenn man dann die Antragsunterlagen liest, dann werden da auch Zahlen genannt, aber dann liest man auf der einen Seite eine bestimmte Menge und auf der nächsten Seite ist die Menge plötzlich doppelt so groß. Das heißt also, dass das in Schätzwerte, das ist überhaupt nichts, mit dem man hier irgendwo operieren kann, sondern wir wissen eigentlich nichts Bescheid. Ja? Also offensichtlich weiß auch RWE nicht, was in ihrem AKW an radioaktiven Verstrahlungen vorliegt. Und das ist so eine der Dinge, warum man sagen kann, hier geht es um einen Rückbau leid.
Die Carol Sue, die jetzt gerade sich davon schleicht, die muss gehen. Vielen Dank für den Besuch, Carol Sue, hier im Studio. Hat ja gerade wir haben ja kurz darüber gesprochen, über den Beirat und dieses Informationsform. Das, was du gerade angedeutet hast, wäre etwas eine Aufgabe, die dem Beirat zustehen würde, der dann mit einwirken kann auf diese ganzen Sachen, im Unterschied zu einem Forum?
Genau. Also ein Beirat könnte jetzt irgendwelche Forderungen aufstellen, was RWE umzusetzen hätte. Ein Informationsforum kann das nicht. Die können zwar dann irgendwelche Leute einladen, was oder als Thema vorgeben, aber es wird da nichts Neues deshalb passieren, sondern es wird nur erläutert. Ja, also wir können da nichts fordern, was jetzt an Studien erstellt werden müsste, sondern die vorhandenen Studien werden dann irgendwo erläutert und ja, wir wissen ja, also rausreden können die sich immer.
Dieses Einwendungsverfahren werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Das soll ja auch eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung stattfinden. Wurde die bereits durchgeführt? Läuft die? Die Unterlagen, das Ergebnis wird ja wahrscheinlich in diese Antragsunterlagen mit einfließen müssen.
Ja klar, also es gibt eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung dazu. Die ist ja vorgeschrieben und die muss auch ein bisschen weitergehen, weil die andere Dinge mit berücksichtigen muss, die auch hier im Rückbau inbegriffen sind, denn die können nur zurückbauen, wenn sie ein Lager bauen, wo der Müll auch hinkommt. Ja, es gibt ja keins, also das
Endlager. Das erschwert das ganze Problem noch.
Ja, ja, es gibt ja also jetzt für den schwach radioaktiven Müll, dann jetzt mal in Anführungszeichen, kein Endlager. Ja, Schacht Konrad, wenn es denn jemals in Betrieb gehen wird, ist noch in Planung bzw. Bau. Und also muss man auf dem Gelände etwas bauen, das haben sie auch beantragt. Dazu kennen wir keine Unterlagen, es gibt nur ein paar Hinweise aus der Umweltverträglichkeitsprüfung, wie das Ganze aussehen soll.
Also nochmal der Unterschied Umweltverträglichkeitsuntersuchung ist der Vorgang der Untersuchung, ja, genau. Sagt das ja, Wort schon. Ja. Und das andere ist dann die Prüfung der Unterlagen oder dessen, was bei der Untersuchung festgehalten wurde.
Genau.
Ja. Ja. Und die wird von wem vorgenommen?
Die Prüfung selbst wird natürlich vom Ministerium vorgenommen,
vom
Umweltministerium in dem Fall. Und auch dazu kann man natürlich...
Und wer führt die Untersuchung durch? In wessen Auftrag?
Auftraggeber ist immer RWE.
Als Betreiber?
Als Betreiber. Okay. Das ist auch für alle anderen Rückbauunterlagen so vorgeschrieben.
Mhm. Okay. dann gibt es, ja, wird es in dem Gesamtkontext, in so einem Art, ja, wie soll ich sagen, Ökosystem, es gibt ja diese FFH-Richtlinie, die, weiß nicht, ob richtig, Virum, Rirum, Lirum, Larum, Flora-Fauna-Richtlinie, Fauna-Flora, egal, die müssen beide rein. Wird es da auch in so einem Zusammenhang betrachtet oder fällt es außen vor?
Ja, das ist auf jeden Fall vorgeschrieben. Das muss man natürlich, diese artenschutzrechtliche Abwägungen müssen da drin sein. Und das ist jetzt auch so wieder eine der Dinge, wo man also diesen ganzen Naturschutzbereich nur so als Anhängsel der Umweltverträglichkeitsuntersuchung hat. Eigentlich müsste man eine separate Untersuchung machen, die auch wirklich einen separaten Stellenwert hat. Die darf sich auch nicht darauf beziehen, dass da irgendwelche anderen Untersuchungen schon mal gemacht wurden. Also die Ergebnisse, die es gibt, müssten nochmal separat bewertet werden und das macht man nicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Also Artenschutz jetzt hier und dabei muss man sehen, dass...
Da kannst du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, du bist Biologe, wenn ich das richtig weiß, ja, oder? Ja.
Okay. Aber ich will nicht zu sehr darauf alleine bleiben, sonst verlieren wir uns in Details. Okay. Bei BIBLIS muss man natürlich vor Augen haben, es liegt eingebettet praktisch in Naturschutzgebieten beziehungsweise FFH-Gebieten. Und von daher wäre das schon sehr interessant.
Also der Atomkomplex, genau. Dort wo die Kraftwerke stehen. Ja. Ja, okay.
Ja, also diese Rheinauen sind natürlich hochinteressant, biologisch gesehen. Und deshalb ist vor, also flussauf und flussabwärts davon alles Schutzgebiet. Und von daher wäre das schon mal interessant, dass man da eine ordentliche Bewertung macht. Aber auch da kommt man nicht hin. Man kann das natürlich auf dem Erörterungstermin, der jetzt irgendwann Mitte November kommen wird. Wir rechnen mit dem 11. November, aber das ist noch nicht fest. Mhm. Und das können wir dann vorbringen, aber die Entscheidung bleibt dann immer der Behörde überlassen.
Mhm. Und auch diese FFH-Prognose, wie man es immer nennen mag, wird im Auftrag von RWE durchgeführt und wer wertet es dann aus? Diese Ergebnisse, das wird ja vermutlich eine Studie werden.
Ja, das ist eine Studie, die liegt ja vor. Okay. Das ist ein biologisches Planungsbüro, die das auch erstellen. Die Auswertung selbst kann ich nicht sagen, wer die genau gemacht hat. Ja? Also wer die Bewertung dann am Ende geschrieben hat. Die Studie selbst, wie gesagt, ist von einem biologischen Büro, was eigentlich auch einen ganz guten Namen hat. Die Ergebnisse machen auch einen ganz vernünftigen Eindruck, aber die Bewertung hinten, da weiß ich nicht, wer die gemacht hat.
Ein kleiner Schwenk, bisschen weg von dem trockenen Materie, bisschen Naturunterricht, wie auch immer, Biologieunterricht. Ich habe vor ein paar Jahren mich mal da runtergefahren mit dem Fahrrad am Rhein entlang, bin natürlich auch am AKW Biblis vorbeikommen und habe da in so einem Bach einen schwarzen Schwan gesehen. Also ich meine, es wäre ein Schwan gewesen. Und da ist mir eingefallen, dass ich vor einiger Zeit mal ein Buch über Erkenntnistheorie gelesen habe. Man hat immer behauptet, es gäbe nur weiße Schwäne, bis man in Australien entdeckt hat, dass es tatsächlich schwarze Schwäne gibt. Ist der jetzt da eingeflogen oder ist das eine Mutation, die vielleicht, das ist jetzt ein bisschen mehr scherzhaft gemeint, eine Mutation aufgrund der Radioaktivität wäre?
Nein, also zum Glück ist
es... Du bist ja aus der Gegend, oder?
Sehr unwahrscheinlich, ich kann es natürlich nicht ausschließen, aber die schwarzen Schwäne sind bei uns immer wieder importiert worden und wahrscheinlich war das eine, der in irgendeinem Teich halt
Stiften
geflüchtet
gegangen.
Ist okay. Und dann...
Oder ausgewildert. Kann das auch?
Ja, eher nicht. Also wenn, dann eher sind sie mal abgehauen, denn das wäre auch wieder ein Straftatbestand, wenn wir die auswildern würden.
Okay.
Ich gehe einfach mal zu einem Thema, was bei dem Rückbau von Atomkraftwerken immer ein ganz großes Problem ist. Und zwar ist es natürlich der radioaktive Müll, der dabei entsteht und der natürlich entgelagert werden muss. Das zweite Problem ist, bevor man jetzt hier in Biblis mit dem Rückbau anfängt, was sie eigentlich schon teilweise machen, sollten die Brennelemente mal entfernt werden. Das ist eine unserer großen Forderungen. Solange die Brennelemente im Kraftwerk Biblis sind, ist das Ganze nämlich noch gefährlich. Und zwar wirklich sehr gefährlich, weil, und da erinnere ich einfach mal an Fukushima, wir hier mit den Brennstäben, wenn die nicht ordentlich gekühlt sind, ein massives Problem kriegen können. Das kann also auch da zu einer Art GAU führen, das heißt eine Überhitzung. Und mit den Wasserstoffexplosionen, die wir in Fukushima, das war der Reaktor Block 4, hatten, ist auch eine massive Menge an Radioaktivität damals ausgetreten. Also eine unserer Forderungen wäre, dass bevor man mit dem Rückbau hier beginnt, dass man dann hergeht und die Brennstäbe wirklich alle entfernt. Und solange die nicht entfernt sind, sollte man mit keinem Rückbau beginnen. Denn die müssen ja permanent gekühlt werden. Und wenn da irgendein Arbeiter plötzlich die verkehrte Pumpe abschließt, ja, weil da irgendein Kabel verwechselt und dann die Kühlung ausfällt, das wäre hier ein Potenzial an Gefährdung, was man halt ausschließen sollte.
Der BUND hat jetzt dieser Tage eine Studie veröffentlicht. Da geht es um das sogenannte Freigabekonzept von radioaktiv belastetem Material. Dieses Material soll, kann, darf in Straßenbau verwendet werden. Es können zum Beispiel auch Fußballplätze, den Schotter, der da zur Verfügung steht. Es können aus recyceltem Material unter Umständen Teekannen entstehen. Das Ganze geht natürlich nicht einfach so, so ad hoc, sondern da müssen ja auch gewisse Kriterien eingehalten werden. Schorsch, welche Voraussetzungen dürfen da vorliegen, sollten vorliegen?
Ja gut, das sollte man mal überlegen erstmal, warum hat man sowas überhaupt gemacht? Also so ein Konzept von Freimessung, das muss ja irgendeinen Grund haben, warum man das macht. Und das heißt, wenn hier die riesige Menge, die anfällt beim Rückbau von AKWs, irgendwo entgelagert werden soll, dann muss man halt sehen, was war radioaktiv. Also wie gesagt, es gibt ja Dinge, die nicht radioaktiv waren, aber es ist immer noch, hier geht es um etliche Millionen Tonnen. Wir haben das mal irgendwann umgerechnet. Das, was hier noch anfällt an radioaktivem Material, ist so viel, wenn man das nicht jetzt jedem Bundesbürger geben würde, dann ist das ungefähr eine Tafel Schokolade, die jeder hier an Menge radioaktiven Materials bekommt.
In welchem Zeitraum? Täglich?
Nee, nicht täglich. Nee. Das wäre ja ein
bisschen man weiß es ja nicht. Nee.
Aber eine Tafel Schokolade kriegt jeder Bundesbürger, wenn die AKWs abgerissen werden.
Ja?
Und diese riesige Menge kann man einfach nicht entlagern. Ja?
Weil zumal die ja geballt ist. Ich meine, wenn ich 80 Millionen Schokoladentafeln hätte, wäre sie ja weiter flächig verteilt und das wird ja dann konzentriert gelagert.
Genau, es muss ja irgendwo hin.
Genau.
Und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dieses Atommülllager Schach-Konrad, wenn es denn kommen wird, ist einfach viel zu klein. Und wir bräuchten andere. Das ist das eine. Das andere ist, es würde für die Betreiber unendlich teuer. Und deshalb hat man ein ganz anderes Konzept erfunden. Ja. Also Frankreich zum Beispiel lagert den gesamten Müll dieser Art, der in den Kontrollbereichen sozusagen anfällt. Also Kontrollbereich ist der überwachte Bereich in einem Kernkraftwerk, nur dort sollte Radioaktivität vorhanden sein. Die lagern das irgendwo oberirdisch und sind damit erstmal außen vor. Wir in Deutschland, wir machen das ja viel komplizierter, aber dann fällt es auch nicht so auf. Also wir beschäftigen hier Unmenge Physiker und die machen dann ein ganz kompliziertes Regelwerk. Und dieses Regelwerk hat eigentlich nur einen Sinn, nämlich die Tatsache, dass man die Leute verstrahlt, so kompliziert darzustellen, dass es keiner merkt. Das ist der eigentliche Sinn dabei. Die haben da in diesem Ding, was sich Strahlenschutzverordnung nennt, so auf 100 Seiten Anhang ganz genau geregelt, welcher Stoff in der Oberfläche oder als Flüssigkeit oder als Gesamtmenge wie strahlen darf. Und dabei gibt es einige Stoffe, die man in Standardmessverfahren überhaupt nicht wahrnehmen würde. Ja, die werden einfach da nicht dargestellt. Also man macht ein ganz kompliziertes Regelwerk, was eigentlich keine Praxisbezug hat. Und was dann am Ende unbedenklich definiert wird, das wäre dann unbedenklich, das nennt man dann eine Dosis von 10 Mikrosievert. Ja, die geht immer irgendwo, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, überall rum. Und das wäre unbedenklich.
Ja? Also das wäre die maximale Strahlenbelastung, die zugelassen wäre.
Genau.
Also zugelassen wäre, das hört sich an, man regelt es per Gesetz und dann ist es gegessen. Dass es aber Leute gibt, die unterschiedlich auf verschiedene Belastungen reagieren, wird da einfach außen vor gelassen.
Ach, da wird auch ganz genau geguckt, was ist so der Standardmensch oder vielmehr auch bei Babys, auch da wird ganz genau geguckt. Da gibt es auch wieder ein Regelwerk, also wie viel isst man, welche Mengen und so weiter. Also all diese Dinge werden da eingeführt und dann sagt man, okay, wenn das nur so und so stark strahlt, dann ist das etwas, was wir akzeptieren können. Es ist so, so viel. Und das wäre in Deutschland, wären es immerhin trotzdem pro Jahr 10 Tote. Ja, wenn man das so umsetzt.
Die man in Kauf nehmen
würde. Die man einfach für, so in Kauf nimmt.
Okay.
Ja, aber.
Laut der Strahlenschutzverordnung sind es wohl 10 bis 100 Krebstote jährlich.
Genau.
Ja.
Ja. Also so in der
Kollateralschaden.
Als Kollateralschaden, okay. Aber das kommt noch schlimmer. Okay. Denn diese ganze Verordnung, die sie da erlassen haben, die hat natürlich noch ein Problem, denn es ist eigentlich für kleine Mengen gedacht. Jetzt kommen hier riesige Mengen. Ja? Also gehen wir mal davon aus, dass die AKWs alle pünktlich abgeschaltet werden. Dann haben wir eine Hauptrückbauphase von 2020 bis 2030. Und das heißt, wir haben hier 100.000 Tonnen Müll, die irgendwo hin müssen. Das heißt aber, hier fängt an, sich diese Einzeleffekte mit 10 Mikrosievert, was man irgendwo hinlagern darf, zu addieren. Mhm. Das heißt, wenn man das addiert, dann kann das Ganze viel schlimmer werden. Denn addieren heißt, es hat nicht einer jetzt mal seine Bratpfanne, die radioaktiv strahlt, sondern vielleicht auch noch seinen Kochtopf, wenn er Pech hat, oder sein Fahrrad. Und bei dem Schotter, der da auch irgendwo wieder in Kreislauf gekommen ist, weil es ist ja kein strahlender Müll
aber
mehr.
Das bezieht sich wahrscheinlich doch nur, auf, also nur in Anführungszeichen, auf den leicht bis mittelschwer strahlenden
Müll. Das ist Müll. Schon sehr schwach strahlender schwach, Müll,
ja, okay.
Aber wie gesagt, der kann sich ja addieren.
Ja, ja, nee, das ist ja unbestritten, nur dass man mal die Unterscheidung hat,
ja, ja,
weil genau. Es geht ja noch mal bei diesem hochverstrahlenden Müll,
muss,
das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema wieder dann.
Da ist die Menge bedeutend geringer und der muss auch entgelagert
werden. Ja.
Da gibt es keine Diskussion drüber und der würde, falls das Endlager Schacht Konrad werden würde, dann auch da reinpassen, theoretisch. Ja, das hat man schon so gedacht. Aber das andere kommt ja wieder in Kreislauf. Das heißt, dieser wirklich, ich nenne es mal, sehr schwach strahlenden Müll, der kommt einfach wieder in Kreislauf und ist dann auch kein radioaktiver Müll mehr. Der wird einfach umdeklariert. Ja? Solange er im AKW ist, ist es noch schwach strahlender radioaktiver Müll. Hat man ihn nach diesem Konzept, was sie da entworfen haben, freigemessen, ja, diesen Begriff hat man halt dafür, dann ist es normaler Müll. Dann darf er überall hin.
Ich möchte ja jetzt nicht der Wortlauberei betreiben, aber was bedeutet die Formulierung freigemessen? Ich meine, frei, das suggeriert doch, dass das dann alles toll und in Ordnung und was heißt freimessen? Man kann das doch nicht, dadurch, dass man es misst, ist es doch nicht raus aus dem Material.
Nein, natürlich, das Material kann ein bisschen weniger strahlen.
Ja.
Aber das Material ist dann wieder frei verfügbar.
Okay.
Es unterliegt damit auch nicht mehr.
Frei verwendbar, ja.
Ja, es ist frei verfügbar und es unterliegt nicht mehr dem Atomgesetz, wo also radioaktive Stoffe beschrieben werden, sondern das ist wieder ganz normal. Alle Produkte kann man wieder daraus herstellen, ja, wird ja recycelt.
Ich wollte gerade sagen, das passt natürlich gut in die Diskussion, Wiederverwertung von Materialien, Rohstoff sparen und. Also ich meine, unter dem Gesichtspunkt ist dann vielleicht auch nicht verkehrt, aber wenn man denn die tatsächlichen Hintergründe kennt, ist es doch etwas erschreckend.
Ja, und wenn man unter dem Normalkonzept schon mit 10 bis 100 Toten pro Jahr rechnet, dann muss man davon ausgehen, und das ist von unabhängigen Wissenschaftlern auch mal so überlegt worden. Also da muss man dann wirklich mit rechnen, in der Hauptrückbauphase sind es 10.000, Entschuldigung, sind es ungefähr 1.000 Tote pro Jahr, was man vielleicht dabei
in Kauf nimmt.
Was man
in Kauf. Ich meine, es sind schon eine oder 10 oder 100, also nee, andersrum, 100, 10 oder eine Person, das ist ja schon ja, leicht makaber, oder?
Das ist mehr als makaber, ja, also wir zwei wären vielleicht nicht mehr da.
Nee, ja, gut. Ich glaube, vielleicht wir beide, ich weiß nicht, bei dir weiß es, bei mir nehme ich an, dass ich das nicht mehr so richtig erleben werde. Wollen wir noch mal kurz auf die Sache mit den Einwendungsverfahren eingehen? Das ist kurz vor dem Abschluss. Wie ist da der Ablauf im Moment, der zeitliche Ablauf?
Also das Einwendeverfahren ist abgeschlossen, die sind also gegeben. An das Einwendeverfahren schließt sich dann natürlich die Erörterung an. Entschuldigung. Und wie gesagt, die erwarten wir dann irgendwann im November. Und da können wir unsere Bedenken dann vorbringen. Das hoffen wir auch ganz gut darstellen zu können. Es gibt sehr viele Einwendungen, natürlich sehr viele technische Einwendungen. und so Sachen. Vielleicht mal ein Beispiel, was die so vorhaben, wo man natürlich voll dagegen sein muss. Das Kraftwerk nutzt im Moment die Abgabewerte für radioaktive Flüssigkeiten fast voll aus. Ja, obwohl es nicht in Betrieb ist, sind die Werte, die man da an den Auslassstutzen misst, praktisch an der Grenze. Und das haben die natürlich auch gemerkt. Was beantragen sie? Sie beantragen, dass ihre Rohre, mit denen sie das in den Rhein lassen, das wird ja einfach reingelassen in den Rhein, und
rein in den Rhein.
Rein in den Rhein, ja. Leider ist es dann nicht mehr ganz so rein. Das wollen sie jetzt bis zur Fahrrinne verlängern.
Okay, also bis zur Fahrrinne der Schiffe, die auf
dem Rhein unterwegs sind. Okay. Was heißt das? Dann wird das sofort verwirbelt, dann wird es schneller verdünnt und dann haben sie nicht mehr die Probleme, dann können sie mehr reinlassen, weil es dann schneller verdünnt wird. Aber der Effekt ist natürlich klar, alle Anwohner erhalten dadurch viel mehr, als sie vorher erhalten hätten. Dabei fällt bei ihnen ja gar nichts mehr an, denn es muss ja nicht mehr gekühlt werden. Ja, wenn die Brennstäbe draußen sind, das AKW ist sowieso abgeschaltet, fällt nur noch Wasser an, im Prinzip, wenn sie beim Abbau irgendwelche Stoffe sauber machen. Und diese Menge kann man natürlich jederzeit auf anderer Wege konditionieren und muss nicht die Bevölkerung dann verstrahlen. Ja, das sind so die Dinge, die vielleicht einleuchtend sind. Solche Einwendungen kann man dann vorbringen.
Ganz kurz noch, weil wir sind fast schon wieder am Ende. Wie ist denn eure weitere Arbeit vorgesehen? 2, 3 Sätze vielleicht. Was macht ihr weiter? Was könnt ihr weitermachen, außer informieren, wie auch immer?
Ja, informieren ist natürlich immer klar. Also es wird jede Initiative lokal bei sich immer wieder Veranstaltungen machen. Ja, Karel Suhr hat ja schon eine angekündigt, genau. Und so weiter. Wir werden natürlich auch dieses Erörterungsverfahren entsprechend vorbereiten. Ja, auch Wissenschaftler dazu einladen, denn das kann man nicht alles selbst aus dem hohlen Bauch stricken. Und zur Eröffnung natürlich irgendwelche Aktionen machen. Da kann man noch nicht ganz so genau sagen, da sind wir noch in Planung, deshalb möchte ich hier jetzt noch nichts zu sagen.
Okay.
Und aber wie gesagt, es wird Aktionen dazu geben zur Eröffnung und die auch entsprechend hoffentlich in der Presse rüberkommen werden. Und ja, und dann kommt das schlimme Klein-Klein, was wir leider haben, dann diese 10
Details. Wie ich am Anfang sagte, als du noch nicht da warst, auch dieses Thema wird uns noch Jahre, Jahrzehnte begleiten. Herzlichen Dank auf jeden Fall mal für deinen Besuch hier im Studio. Ich hoffe, für euch am Radio war es informativ. Es ist natürlich sehr viel Fachtermini dabei und für jemanden, der mit dem Thema nicht ganz so vertraut ist, mag es mitunter böhmische Dörfer sein. Aber man kann sich ja anderweitig in den Medien informieren oder auch eventuell übers Internet. Also nochmal schönen Dank, dass du da warst.
Ja, also
vielleicht bis zum anderen Mal wieder.
Wer will diese Dinge, von denen ich rede, da gibt es auch Artikel bei uns auf der Homepage und die ist auch ganz einfach. Das ist www.atomkraftende.de und da kann man, wenn man das vertiefen will, draufgehen und dann die entsprechenden Links finden.
Okay, vielen Dank. Ich habe noch ganz kurz 2, 3 Termine und zwar am 11.10. wird es einen Aktionstag geben zu diesem Freihandelsabkommen, zu diesem heftigst umstrittenen TTIP. Ganz kurz noch ein Hinweis, unsere nächste Radiosendung am 10. Oktober wird um das TTIP sich drehen und um CETA und TISA, alles so kurze Stichworte, Dienstleistungsvereinbarung, EU-Kanada-Abkommen und. Die Aktion findet von 12 bis 13.30 Uhr auf dem Römer statt. Es ist ein Frankfurter Bündnis gegen TTIP. Eingebettet in das Ganze oder wir sind eingebettet in das andere, wie auch immer, wir versuchen das zusammenzubekommen. Es gibt am 11.10. den March Against Monsanto, 12 bis 14 Uhr, da geht es am Treffpunkt Eiserne Steg bzw. am Römer los, gibt eine Demonstration und da ist der Veranstalter die Konsumrevolution in Frankfurt. Den Termin vom Jochen Stey hat die Karl Suferin schon gesagt, am 24.10. in Dreieich-Sprendling im Bürgerhaus zur Endlagerkommission, Beginn 19 Uhr. Und dann habe ich für kurz und wild entschlossene heute Abend noch was, und zwar im Titania in der Basaltstraße 23, das meine ich in Bockenheim. Da gibt es eine Veranstaltung Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft. Das ist nach einem Buch von der Svetlana Alexijewitsch. Und das Freie Schauspielensemble in Frankfurt hat daraus einen Text gemacht, einen vielschichtigen Text. wo es um Stimmen aus der Ukraine und Weißrussland geht. Und es soll ein recht toller Theaterabend werden. Heute Abend, 26.09., Beginn ist 20 Uhr. Und Wiederholung der Vorstellung ist am 3., 4., 10. und 11. Oktober ebenfalls 20 Uhr.